Gut. Dann darf ich euch auch noch mal ganz herzlich begrüßen von hier vorne. Schön, euch zu sehen. Schön, viele bekannte Gesichter zu sehen. Viele auch zu sehen, die schon länger nicht mehr da waren, die Gäste. Ja, seid alle miteinander herzlich begrüßt und willkommen geheißen heute Morgen. Vor einigen Jahren, wir waren eigentlich öfters in Holland und Belgien im Urlaub, aber ein Urlaub kann ich eigentlich gar nicht sagen. Aber dieser Urlaub ist auch schon irgendwie ein bisschen hängen geblieben, nicht weil er so schön war, sondern weil er ja doch eher nicht ganz so schön war wie viele andere Urlaube, die wir gemacht haben. Das fing schon eigentlich an und hauptsächlich hat es sich auch darum so ein bisschen gewunden, nämlich um unsere Unterkunft. Na, wir hatten sie im Internet gefunden und es hörte sich ganz gut an, schien aber ein bisschen klein zu sein. Hatte mich dann noch mit der holländischen Vermieterin in Verbindung gesetzt, habe gesagt, wir sind eine große Familie, kein Problem, ist wirklich groß genug und passt alles. Ihr ahnt es schon wie die Tür aufging, dachten wir, Mensch, ist aber ein geräumiger Flur. Es war das Wohnzimmer, so ungefähr. Ne? Und jetzt war der Urlaub auch noch so, dass das Wetter auch nicht allzu gut war in diesen 2 Wochen, sodass wir doch relativ viel Zeit in diesem kleinen Häuschen zubrachten. Aber wir haben natürlich das Beste daraus gemacht. Irgendwann war die Zeit rum, wir kamen nach Hause und wer bei uns schon zu Hause war, der weiß, dass wir ein recht geräumiges und ein hohes Wohnzimmer haben. Und diesen Augenblick werde ich irgendwie auch nie vergessen, als ich die Tür aufgemacht habe. Es war nicht so dieses Gefühl, oh, endlich wieder zu Hause zu sein und eine normale Zimmergröße zu erleben. Ich machte die Tür auf. Und dieser Eindruck, der mich überkam, war ein Gefühl der Unwirklichkeit. Diese Größe, die mir da entgegenkam, war nicht das gewohnte Gefühl, was ich vor dem Urlaub hatte, was ich hatte, wenn ich in mein Wohnzimmer gegangen bin, sondern es war eine überwältigende, fast fremdlich anmutende Größe und Geräumigkeit, wo ich dachte, das ist klasse. Das war so ein Augenblick, ne? Das hat ja nicht stundenlang an, es war so ein Augenblick. Bis dann die Freude dann auch kam, Mensch, wieder zu Hause zu sein, wie schön. Aber dieser Augenblick ist bei mir hängen geblieben, wird auch bei mir wahrscheinlich immer präsent sein. Das war ein ganz eigenartiger und eigentümlicher Augenblick. Was mich im Nachhinein allerdings ein bisschen überrascht hat, war, dass ich mich, beziehungsweise mein Auge, sich innerhalb von 2 Wochen an eine Enge gewöhnt hat, die mich überrascht hat, nämlich in dem Augenblick, wo ich wieder in die Normalität zurückgekehrt bin. Und genau dieser Gedanke ist es auch, der mich oder uns heute so ein bisschen durch die Predigt begleiten wird. Sich an Dinge zu gewöhnen, die es nicht wert sind, sich daran zu gewöhnen. Frieden zu schließen mit Dingen, die den Frieden nicht verdienen. Habe vor Monaten eine Predigt gehört, die mich ein bisschen auch zu den Gedanken hier ein wenig inspiriert haben und die Gott auch im Fragen, was heute dran ist, wieder so aus Erinnerung geholt hat. Da kommt, beziehungsweise da bekommt ein Mann Besuch. Dieser Besuch kommt unangemeldet, er kommt mitten im Alltagsgeschäft und kommt überraschenderweise. Den er besucht, den Mann, er ist gerade mitten im Alltagsgeschäft, nämlich tätig, er arbeitet bei sich zu Hause irgendwo und der Besucher setzt sich erstmal irgendwo hin und schaut dem Treiben zu, was er da sieht. Und was er sieht, ist eine recht eigenartige Situation. Denn der, den er besucht, dieser Mann, der steht in einer Art Loch, in einer Art Grube. Und bei näherem Hinschauen wird uns bewusst, dass diese Grube keine Kfz-Grube ist, um Autos zu reparieren. Es ist eine Kelter. Diese Kelter ist in einen Felsen gehauen. Und normalerweise wird in diese Kelter werden die Trauben reingekippt und eine, weiß ich nicht, unbegrenzte Anzahl von Menschen steigen hoffentlich mit sauberen Füßen in diese Kelter und zertreten diese Trauben, um den Saft daraus zu pressen für die spätere Weingewinnung. Dieser Mann aber steht in einer unglaublichen Staubwolke in dieser Kelter. Und es ist auch nicht Trauben, die er tritt mit seinen Füßen, sondern er hat wahrscheinlich einen Stock in der Hand und er schlägt damit auf den Boden dieser Kelter. Eigentlich totaler Unsinn, was dieser Mensch da macht, denn wenn wir noch wieder ein bisschen näher rangehen, sehen wir, dass dieser Mann dort Getreide drischt, in dieser Kelter. Und wer sich ein bisschen damit auskennt, der wird gleich sagen, was für ein Unsinn macht dieser Mensch. absolut widersinnig, unlogisch. Denn normalerweise, das kennen wir sogar aus unserer eigenen Geschichte hier in Europa, wurde ja im Mittelalter das Korn gedroschen, indem es auf dem freien Feld ausgebreitet wurde. Dann wurde mit bestimmten Hölzern auf das Holz, auf das Korn eingedroschen, im wahrsten Sinne des Wortes, oder Rinder wurden über das Korn geführt. Und so löste sich das Korn aus der Hülse. Und weil es meistens im Herbst war, die Ernte, blies auch ein kräftiger Wind, sodass das Korn dann hochgeschmissen wurde und der Wind blies dann die Hülsen weg und das Korn blieb übrig. Ihr ahnt es schon, und ihr könnt es euch vorstellen, dieser Mann in der Kälte hatte keinen Wind. Und das, was er verursachte, war ein unglaublicher Staub, der ihn wahrscheinlich Reizhusten verursachte. Und vielleicht löste sich das Korn, aber es blieb alles in einem Topf zusammen. Die Geschichte hinter dieser Geschichte ist tragisch. Und ich möchte uns, wenn auch ein längerer Abschnitt, diese Geschichte vorlesen. Denn einige von euch wissen es schon, es geht um Gideon. Und wir finden diese Geschichte in Richter Kapitel 6 und ich möchte uns diese Geschichte kurz vorlesen. Von Neuem taten die Israeliten, was Jahwe als böse ansah. Da lieferte er sie den Midianitern aus, 7 Jahre lang. Die Midianiter setzten ihnen derartig zu, dass sich die Israeliten Felslöcher zurechtmachten, Höhlen und unzugängliche Plätze in den Bergen. Denn immer, wenn sie ihre Felder bestellt hatten, kamen die Midianiter mit den Amalekitern und Nomaden aus dem Osten und machten sich im Land breit. Sie vernichteten die Ernte bis zu der Stelle, wo es nach Gaza geht, und ließen nichts Essbares zurück. Sie raubten Schafe, Rinder und Esel. Mit ihren Herden und Zelten kamen sie wie Heuschrecken über das Land und verwüsteten alles. Sie und ihre Kamele waren nicht zu zählen. Die Israeliten wurden bettelarm durch sie. Da schrien sie zu Jahwe um Hilfe. Kleiner Sprung. Jetzt kommen wir an diese Geschichte von Gideon. Da kam der Engel Jahwes und setzte sich unter die Terebinte bei Ophra, die Joasch gehörte, einem Mann aus der Abiezer-Sippe. Dessen Sohn Gideon war gerade dabei, Weizen in einer Kelter zu dreschen, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Der Engel Jahwes zeigte sich ihm und sprach ihn an. »Der Herr ist mit dir, du tapferer Held!« »Ach, mein Herr«, erwiderte Gideon, »wenn Jahwe wirklich mit uns ist, warum hat uns dann das alles getroffen? Wo sind denn alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Sie sagten, Jahwe habe uns aus Ägypten hierher geführt, aber jetzt hat er uns im Stich gelassen und den Midianitern ausgeliefert.« Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, »Du sollst gehen und mit der Kraft, die du hast, Israel aus der Faust der Midianiter befreien. Ja, ich sende dich.« »Aber mein Herr«, rief Gideon, »womit soll ich Israel denn befreien? Meine Heereseinheit ist die kleinste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in unserer Familie.« »Ich werde mit dir sein«, sagte Jahwe, »und du wirst die Midianiter schlagen wie einen einzelnen Mann.« Soweit die Geschichte mal bis hierhin. Diese Geschichte vor schätzungsweise 3400 bis 3300 Jahren zeigt mir, dass geistliches Leben durch alle Zeiten hindurch denselben Spannungen unterliegt. Und deshalb hat diese Geschichte auch zu mir gesprochen und deswegen glaube ich und bin sicher, dass sie heute auch zu uns, heute Morgen sprechen wird, aber auch in unserer Zeit sprechen wird. Ich möchte aus dieser Geschichte so zwei Gedanken, so zwei Aspekte rausgreifen. Vielleicht mal ein erster Gedanke oder eine Vorüberlegung. Wer war denn dieser Gideon? Gideon war ein Israelit, ein Teil des Volkes Gottes im Alten Testament. Er lebte in Israel, dem verheißenen Land, von dem ja Nico uns heute erzählt hat, dass Israel eingenommen hat, dass Gott seinem Volk ja angeboten und verheißen hat und gesagt hat, nehmt es ein. Dieses Land war nun einige Jahrhunderte später der Besitz des Volkes. Die Geschichte des Auszugs aus Ägypten unter Mose und eben auch die Landnahme unter Josua war zwar Geschichte, aber lag noch gar nicht so weit zurück. Gideon und das Volk lebten also in diesen wahr gewordenen Verheißungen Gottes. Aber obwohl im Volk Gottes lebend, ein Teil des Volkes Gottes zu sein, lernen wir diesen Helden Gideon in einer Situation der schlimmsten Unterdrückung kennen. Ich weiß nicht, wenn ihr den Namen Gideon so hört, welche Bilder, welche Vergleiche, welche Erinnerungen in euch aufsteigen. Was verbindet ihr mit Gideon? Wahrscheinlich auch den Glaubensheld, der Held, den Gott gebraucht hat, um mit wirklich geringen Mitteln ein großes Volk zu befreien. Vielleicht auch der zaghaft war und von Gott ein Zeichen erbat mit dem nassen Fell und dem Tau. Das sind vielleicht so diese Bilder, die bei Gideon so hochkommen. Aber hier am Anfang, dort, wo uns Gideon das erste Mal begegnet, ist nicht das Wirken Gottes in seinem Leben im Vordergrund. Da steht nicht der Glaubensheld, da steht nicht der Mann, der seine Kraft aus Gott bezieht im Vordergrund und ist nicht tonangebend, sondern ein Feind. Ein Feind bestimmt die Situation dieser Geschichte. Ein Feind, eine Situation, die gar nicht so richtig in die Geschichte dieses Volkes hineinpassen möchte, wenn man sie ganz grob sich anschaut, weil es ja eigentlich eine Erfolgsstory ist, ne? Gott führt sein Volk heraus aus der Sklaverei, aus der Sünde, aus der Unterdrückung der Ägypter, um sie durch eine Wüstenzeit hindurch in das verheißene Land zu führen, in das Land, wo Milch und Honig fließt. Eigentlich eine wunderschöne Geschichte des Wirkens und der Kraft Gottes. Es ist die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Gideon, so merken wir in unserer Geschichte, steht nicht freiwillig in diesem Loch, sondern es ist ihm aufgezwungen worden durch einen Feind. Das Volk Gottes hat damals, das Volk Gottes hat heute Feinde. Für jemanden, der auch im Alten Testament gern zu Hause ist und dort liest, ist der Gedanke an Feinde nichts Fremdes. Das haben wir heute Morgen schon gehört, das haben wir jetzt gehört. Und wir begegnen den Feinden des Volkes Gottes im Alten Testament zuhauf und auf Schritt und Tritt. Aber wir als Gläubige des Neuen Testaments, meine ich mal so sagen zu können, tun uns damit schon ein bisschen schwerer, von Feinden zu sprechen. Widerstand zu erleben, okay, das ist vielleicht etwas, was uns in unserem Berufsleben, vielleicht sogar in unserer Nachbarschaft begegnet, wenn da vielleicht sogar ein feindseliger und streitbarer Nachbar ist und manche Nachbarschaftssituation eskaliert ja auch manchmal bei allem Bemühen um Frieden ja doch bis hin, dass es Feindschaft geben kann. Aber wer von uns kann wirklich sagen, dass er Feindschaft im tiefsten Sinne des Wortes erlebt? In meinem ersten Gedanken möchte ich über den Feind sprechen, über einen Feind sprechen, der auch unser Feind ist. Es ist der Feind, der uns im Wort Gottes genannt wird. Es ist der Teufel, der Satan, der Feind der Gläubigen, der Feind der Gemeinde. Aber dieser Feind, empfinde ich, ist nicht mehr ein wirkliches Thema. Nicht mehr ein Thema in unseren Gesprächen, in unseren Gedanken, ja nicht mal mehr in unseren Predigten. Über den Teufel als eine real existierende Person und Kreatur zu sprechen, fällt mir auch in Gesprächen mit Arbeitskollegen nicht leicht. Denn über Gott zu sprechen, über eine himmlische Macht zu sprechen, sind Gedanken, die viele Menschen kennen. Da kann ich andocken, da kann man andocken. Wenn man über den Teufel spricht, verziehen viele amüsiert das Gesicht. Weil beim Gedanken an den Teufel vielleicht das Puppenspiel präsent wird oder so manch Hollywood-Film, aber doch der Teufel als der Angstmacher des Mittelalters, heute noch, machen wir uns da nicht lächerlich? Das Thema scheint zu weit weg von der Realität zu sein und manchmal sogar von meiner eigenen Realität. Denn ich selbst brauche den Teufel nicht als Erklärung für mein Versagen, meine Schwachheit, mein Unvermögen, und auch der daraus resultierenden und kommenden Entmutigung. Ich selbst und meine damit meine alte Natur ist mir oft selbst Feind genug, um das eben Genannte zu erleben. Und dennoch ist dieses kritische Gucken, realistische Gucken auf mich selbst nur die halbe Wahrheit. Denn das Volk Gottes hat diesen Feind. Der Satan ist eine Realität. Und es ist gut und wichtig, sich dieser Realität bewusst zu sein, uns wieder neu bewusst zu werden. Es scheint fast so, als wenn Petrus mich in meinen eben genannten Gedanken oder auch uns als Ganzes heute Morgen aus diesem Denken wachrütteln möchte, wenn er in 1. Petrus 5, Vers 8 schreibt, seid nüchtern und wachsam. So nach dem Motto, hallo, werdet endlich wach aus diesen irrtümlichen Gedanken, dass den Teufel aus eurer Welt, aus eurem Leben, aus euren Lebensumständen wegerklären will. Er ist da. Seid nüchtern und wachsam. Euer Todfeind, steht dort, euer Todfeind, der Teufel, streicht wie ein brüllender Löwe herum und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Der Vergleich des Teufels an dieser Stelle mit einem Löwen ist eindrücklich, birgt aber auch wiederum die eben genannte Gefahr. Es bedient den Gedanken an ein monströses Wesen, behaart, pferdefüßig, gehörnt mit Raubtiergebiss. Als Charakterbeschreibung sind diese Bilder zutreffend, aber mehr auch nicht. Denn der Teufel, der Satan ist, und so beschreibt ihn Gott uns in seinem Wort, eine hochintelligente Persönlichkeit. Er kann auf tausende von Jahren Menschheitserfahrung zurückblicken und er ist einer der besten Psychologen und Menschenkenner überhaupt. Und kein Mensch auf dieser Welt kann ihm irgendetwas vormachen. Und diese Kreatur ist beseelt von dem Wunsch, Menschen zu zerstören. Jesus selbst bringt es in Johannes 8,44 auf den Punkt, wenn er dort sagt, jener, nämlich der Teufel, war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Dieses Wesen, dieser gefallene Engel, der Teufel, der Satan, er hasst Menschen. Er hasst die Menschen, uns Menschen. Er hasst Geschöpfe Gottes. Und er hat sie in den geistlichen Tod verführt und somit von Anfang an geistlich ermordet. Und Menschen in diesem geistlich toten Zustand zu halten, ja, bis hin zur körperlichen Zerstörung, ist sein ausdrückliches Ziel. Es steht eine ausdrückliche Zerstörungs- und Tötungsabsicht, auch wenn es noch so dramatisch klingt, über unserem Leben. Und diese Absicht steht unabhängig mal erst davon, ob der Mensch gläubig ist oder nicht gläubig ist. Er ist ein Menschenhasser, so wird er hier beschrieben, weil er in jedem Gesicht, das er anschaut, die Handschrift des Schöpfers sieht, den er hasst, den er ablehnt. Und ob es nun ein gläubiger Mensch ist oder ob es sogar Menschen sind, die auch dem Satan dienen, der Teufel hasst die Menschen und er will sie zerstören, weil in jedem Menschen er den Abdruck dessen sieht, der ihn gemacht hat. Denn wir sind nach seinem Abbild geschaffen. Ob wir das nun glauben, bewusst oder nicht. In unserer Geschichte heute Morgen ist es das Volk der Midianiter, der Amalekiter und nomadischer Stämme, die als teuflische Werkzeuge hier fungieren. Jetzt mag der ein oder andere vielleicht sagen, ob ich da nicht ein bisschen zu tief in die Trickkiste greife. Es sind ja doch Völker, es sind ja doch Menschen, die da kommen und die dieses Unglück verursachen. An dieser Stelle ist mir immer wieder diese Geschichte von Hiob eine Hilfe, um auch mehr von dem Wirken des Teufels zu verstehen. Wir kennen ja vielleicht so vor Augen noch die Geschichte von Hiob, als in dem Gespräch, in der Auseinandersetzung des Teufels mit Gott, ja dem Teufel das Recht eingeräumt wird, das Leben, das äußerliche Leben Hiobs anzutasten. Und da begegnen uns etwas ganz Interessantes. Denn plötzlich sehen wir, wie sich eine Volksgruppe im Süden, dort wo Hiob gewohnt hat, südlich davon in Bewegung setzt, es sind die Sabäer, die plötzlich, warum auch immer, die Idee bekommen, nordwärts zu ziehen auf Raubzug. Und sie werden fündig, sie finden große Rinder- und Eselherden, sie erschlagen die Hirten, kommen wieder zurück nach Hause, werden von ihren Volksangehörigen bejubelt über diesen erfolgreichen Landzug, Raubzug. Zur gleichen Zeit im Norden von Hiob, da setzen sich Chaldäer in Bewegung. Und mit 3 Räuberscharen fallen sie in dasselbe Land ein. Sie finden Kamele, Kamelherden, erschlagen die Hirten und führen die Kamele ins eigene Land, freuen sich über den erfolgreichen Raubzug. Gleichzeitig in eben diesem Land gibt es Sturm und Gewitter. Solch ein Sturm, der wiederum ganze Herden auslöscht, beziehungsweise Gewitter, und Sturm, der ein Haus zum Einsturz bringt, in dem die Kinder Hiobs leben. Diese Geschichte gibt uns einen kleinen Einblick darüber, welche Möglichkeiten und Mittel auch dieser Kreatur zur Verfügung stehen, um seine Ziele zu erreichen. Eben sagte ich noch, dass ich den Teufel nicht brauche, um oft mein Versagen, um meine persönlichen Lebensumstände zu verstehen, zu erklären, um Misserfolg, Schmerz, Verletzung in meinem Leben zu erklären. Aber wiederum ist das nur die halbe Wahrheit. Als Kind Gottes im Besonderen, auch als Gemeinde ist alles, was mit dem Aufblühen des Lebens Gottes in meinem Leben, in unserer Gemeinde, in unserem Gemeindeleben zu tun hat, es ist umkämpft. Dein Leben, unser Leben ist nicht unbedeutend. Bei Gott wissen wir das, aber auch für den Teufel ist es nicht unbedeutend. Und nicht alles Versagen, nicht aller Schmerz ist entstanden, weil man vielleicht selbst nur versagt hat, weil es einfach schlecht gelaufen ist oder man zur falschen Zeit am falschen Ort war. Die Midianiter in unserem Text kamen, um, wie es dort heißt, zu vernichten, zu rauben und zu verwüsten. Impulse, Ideen, Inspirationen, Gedanken, die du von Gott geschenkt bekommst, tragen in sich nie die Garantie, dass sie auch Wirklichkeit werden. Sie sind umkämpft. Das ausgestreute Korn Gottes, und wer kennt das aus dem vierfachen Ackerfeld, wird in vielen Menschenleben sofort nach dem Ausstreuen weggenommen und weggepickt. Und nicht umsonst spricht Gott von einer geistlichen Waffenrüstung, die wir tragen, die wir anziehen sollen. Und Paulus bittet die Römer in seinem Brief nicht von ungefähr, mit ihm zusammen zu kämpfen in den Gebeten vor Gott. Zu vernichten, zu rauben und zu verwüsten. Es sind exakt genau dieselben Eigenschaften, die Jesus dem Feind, dem Dieb, in seiner Rede über den guten Hirten zuordnet. Dort sagt Jesus, der Dieb, nämlich der Teufel, kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Durch alle Zeiten hindurch ist es das gleiche Ziel, das dieser Feind verfolgt. Wegnehmen, zerstören und Wiederaufbau verhindern. Und darum ist es so wichtig, sich dessen bewusst zu sein, damit wir nicht, wie es Paulus in 1. Korinther bzw. 2. Korinther 2, Vers 11 ausdrückt, damit wir nicht vom Satan überlistet werden, überrumpelt werden, in die Irre geführt werden. Wir wissen ja, schreibt er, was seine Absichten sind. Wissen wir es wirklich? Als Menschenkenner nimmt er sich viel Zeit, um seine Absichten zu erreichen. 7 Jahre dauerte dieses unsägliche Leiden des Volkes Gottes schon. Seit 7 Jahren schwächte dieser Feind das Volk Gottes, war die Ernte sehr spärlich. Das Volk wurde in dieser Zeit bettelarm. In meiner Einleitung sagte ich, dass ich mich nach 2 Wochen schon an diese beengten Verhältnisse gewöhnt hatte. Ich habe mich gefragt an dieser Stelle, an was gewöhnt man sich nach 7 Jahren? Eine meiner Nichten, sie ist Sozialarbeiterin und muss manchmal auch aus Familien heraus Kinder herausnehmen. Meistens für eine kurze Zeit. Und objektiv gesehen ist es das Beste, was den Kindern passiert. Aber das, was sie dann oft miterleben muss, ist herzzerreißend, weil die Kinder kennen nichts anderes und das herausgenommen werden aus ihrer Familie ist für sie oft tragisch, schlimm. Sie schreien und sind furchtbare Situationen. Unbemerkt, unbewusst haben sie sich an Zustände gewöhnt, die objektiv gesehen sehr, sehr schlimm sind. An was gewöhnt man sich? Alles in 7 Jahren. An was haben wir uns alles gewöhnt? Was nehmen wir alles hin? Kampflos, gleichgültig, fatalistisch, schicksalsgläubig, manchmal sogar hoffnungslos. Die Frage, finde ich, ist schwer zu beantworten, weil ja auch wir selbst in diesem Leben, so wie es jeder erlebt und in jedem Zustand groß geworden ist, wir sind ja darin groß geworden. Wir haben uns ja auch an so viele Dinge von Kind auf gewöhnt. Deswegen ist die Frage so schwer zu beantworten. Die Wirklichkeit dieser Welt, in der wir groß geworden sind, es ist die tagtäglich erlebte Wirklichkeit. Der Dieb, sagt Jesus, kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Das ist die Wirklichkeit, in der wir leben, mal mehr, mal weniger offensichtlich zu sehen, in unserer Umwelt oder aber auch in unserem eigenen Leben. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. An welcher dieser beiden Wahrheiten und Wirklichkeiten haben wir unseren inneren Maßstab orientiert? Nach welcher Werteskala ist unser Empfinden geeicht? Vielleicht mal eine kurze Frage. Stellt euch vor, heute würde Gott die Gnade schenken und ein Heilungswunder in unserem Gottesdienst heute Morgen bewirken. Wir würden nach Hause gehen und sagen, wow, heute Morgen ist etwas Außergewöhnliches passiert in unserem Gottesdienst, etwas Übernatürliches. Aus unserer Sicht, aus unserer Gewohnheit, ja, aus Gottes Sicht hat Gott nichts anderes gemacht, wie etwas Unnormales wieder in die Normalität hineingehoben. Denn Krankheit ist nicht normal. Es war nie normal gewesen. Welcher Maßstab, nach welchem Maßstab ist unser Empfinden, unser Auge geeicht? Nach dem, was der Feind anrichtet in dieser Welt, in unserem Leben? Oder nach dem, was Gott, was Jesus verspricht, nach dem Leben im Übermaß? Was ist unsere Normalität? Was nehmen wir als gegeben hin? Gott ist mit dir, du tapferer Held. So geht unsere Geschichte weiter mit Gideon. Denn dieser Besucher, der sich später als ein Engel Gottes herausstellt, er spricht Gideon nach einer Zeit lang an. Jahwe ist mit dir, du tapferer Held. Wenn man die Geschichte so von Anfang an liest, denkt man, man hätte was verpasst. Vielleicht hat man Kapitel vorher nicht gelesen, denn worum alles in der Welt ist Gideon ein tapferer Held. Wir sehen einen Mann, der sich verkriecht in eine Kelter, um dort heimlich aus Angst vor den Feinden das wenige Korn zu dreschen, was er übrig hat. Nicht besonders heldenhaft. Gott ist mit dir, sagt der Engel zu ihm. Und dieser Spruch, dieser Ausspruch ist eine Aussage, die das Bild sprengt, was ich gerade wohl gezeichnet habe. Denn diese Worte sind wie der Stock in einem Wespennest im Leben des Gideons. Ach, mein Herr, erwiderte Gideon, und es platzt förmlich aus ihm heraus, wie als wenn man einen Stock in ein Wespennest hineinsticht. Ach, mein Herr, erwiderte Gideon, wenn Jahwe wirklich mit uns ist, warum hat uns das dann alles getroffen? Wo sind denn alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Sie sagten, Jahwe habe uns aus Ägypten herausgeführt, aber jetzt hat er uns im Stich gelassen und den Midianitern ausgeliefert. Gideon sieht so viel von dem Werk des Feindes in seinem Leben, in seinem Umfeld, in seinem Volk. Und so platzt es förmlich aus ihm heraus bei dieser Anrede, Gott ist mit dir. Aber wir merken auch darin, wie Gideon reagiert, dass er, obwohl äußerlich den Umständen angepasst, er selbst ein Mann war, der innerlich kämpft und leidet. Nein, er hat wahrlich keinen Frieden geschlossen mit diesem Zustand, unter dem er gelebt hat. Ein Zustand, der keinen Frieden verdient. Er sagt, warum hat uns das alles getroffen? Und wo sind denn alle seine Wunder? Und er kommt zu einem Fazit fast für sich, aber jetzt hat er uns im Stich gelassen. Und wir merken, dass Gideon ein Mann ist, ein gläubiger Mensch ist, der leidet unter der Diskrepanz, die er zwischen der Wirklichkeit Gottes und der Wirklichkeit in seinem Leben sieht. Er leidet darunter, die Verheißungen zu kennen, sie aber nicht zu erleben. Seine Fragen sind spitz und seine Worte sind scharf. Worte, die er an den Engel Gottes richtet, aber auch respektvoll. Mein Herr, Die große Frage ist natürlich an dieser Stelle, wie reagiert Gott, wenn seine Kinder, und ich glaube, uns sind diese Fragen alle nicht unbekannt, das Warum und das Wo. Wie reagiert Gott, wenn wir hadern mit den Lebensumständen, in denen wir groß geworden sind, mit denen wir zu kämpfen haben, Dinge, die wir nicht erleben? Wird Gott diese Fragen akzeptieren? Wird er sie hören? Wird er wohlgefällig oder ablehnend damit umgehen? Gott kannte diese Gedanken ja schon lange, bevor er Gideon besuchte, bevor sie ausgesprochen waren. Und wir erleben Gott in dieser Situation als jemand, der nicht empört, nicht entsetzt, nicht zornig oder enttäuscht ist. Nämlich ganz das Gegenteil ist der Fall. Diese Haltung des innerlichen Hungerns und Dürstens nach Gottes Leben, nach Gottes Verheißungen, macht ihn unter diesen unsäglichen Zuständen nach so langer Zeit zu einem Helden in Gottes Augen. Dieses Leiden im Herzen seiner Kinder veranlasst Gott dazu, ihnen nahe zu sein, sie in dem Falle zu besuchen, zu ihnen zu kommen, sie zu ermutigen. Gideon spricht deutlich, ja fast schonungslos seinen empfundenen Schmerz Gott gegenüber aus. Es ist eine Klage, ja eine Anklage, die er an Gott selbst richtet, ohne aber dabei den Respekt, die Ehrfurcht und letztendlich auch die Hoffnung zu verlieren, dass eben genau dieser Gott, der in seinen Augen so untätig ist, doch noch eingreift. Und ich bin der Überzeugung, und so verstehe ich die Geschichte, dass genau diese Haltung Gideons, dieses Herz, was er sich bewahrt hat, die Grundlage all dessen ist, was später in seinem Leben und auch durch sein Leben passieren kann. Gideon wurde nicht dadurch zum Held, weil er später Heldenhaftes durch Gottes Hilfe tat und für sich und sein Volk Heil und Rettung erwirkte. Nein, er war ein Held lange davor, weil er in seinem Herzen in einer Zeit der Armut, der Feindseligkeit nie aufgehört hat, auf das zu hoffen, an dem festzuhalten, was nur Gott geben kann. Denn alles, heißt es da im 1. Johannes 5, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube, dieses Festhalten, das innerliche Wachbleiben, das nicht sich zufrieden geben, das nicht gleichgültig werden, das nicht, ja, letztendlich absterben lassen aller Hoffnung, sondern das Festhalten. Dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Vertrauen auf den, der der Sieger ist. Und dieser Gideon, in seiner Schwachheit, die ihm so bewusst war, denn er sagte ja, wie sollte ich, mein Herr, etwas tun können, der ich ja aus dem geringsten Geschlecht komme. Er hat seine Familie angeschaut, er hat gesehen, dass noch nie etwas Gutes aus seiner Familie herausgekommen ist. Eine unbedeutende Familie. Und er noch als letztes Glied in dieser geringen Familie, als Jüngster. Und genau dieser Mann, der sich seiner Schwachheit so bewusst war, diesen Mann benutzt Gott. Mit so einfachen Mitteln, mit 300 Tonkrügen, mit 300 Fackeln, um eine gewaltige Heeresmacht zu besiegen und Erlösung zu erschaffen. Eine Geschichte, die mir Mut macht, mit der ich uns Mut machen möchte. An dem festzuhalten, offen mit Gott zu reden, mit wahrhaftigem Herzen ihm gegenüberzutreten, sich selbst am Leben zu erhalten, nicht Frieden zu schließen mit dem, was kein Frieden verdient, und alles von Gott zu erwarten. Und er wird es zu seiner Zeit, denn er weiß, wann die 7 Jahre rum sind. Er weiß, wann der Zeitpunkt gekommen ist. Er wird jeden Glauben lebendig machen und zum Ziel führen. Amen.